Jeder, der auch nur im geringsten aufpasst, weiß, dass wir Erweckung in unserem Herzen und in unser Zuhause brauchen. Wir brauchen echte spirituelle Erweckung in unserer ganzen Nation. Aber was bedeutet das eigentlich? Ihr Lieben, im Alten Testament bedeutet Erweckung Leben haben, Leben erhalten, ewig leben oder etwas lebendig machen. In diesem Wortbild geht es um eine Person oder eine Armee, die vollständig vom Feind umgeben ist und keine Möglichkeit hat, zu entkommen. Dann, in der Zeit der größten Verzweiflung, griff Gott ein und rettete sie vollständig. Aber diese Rettung war fast immer wegen der Sünde nötig. Im Neuen Testament ist das beste Wortbild für Erweckung ein Christ, der in seiner Hingabe an dem Herrn eingeschlafen ist. Dann wacht er auf aus diesem Tiefschlaf. Ihr Lieben, Gott will, dass wir aufwachen. Heute müssen wir genauso wie je zuvor vor dem Einfluss und der Folgen der Sünde gerettet werden. Unsere Nation steckt heute einfach wegen der Sünde in so vielen Schwierigkeiten. Auf die eine oder andere Weise gehen alle unsere Probleme auf der Sünde zurück. Menschen, die den Gott der Bibel und seinen gerechten Weg hartnäckig ablehnen. Wir wissen, dass das Problem nicht nur die Sünde anderer Menschen ist. Das Problem ist unsere eigene Sünde. Die meisten von uns brauchen Erweckung. Sie brauchen Erweckung in ihrem eigenen Herzen und in ihrem eigenen Leben. Ich weiß, ich brauche sie. Ihr Lieben, bei der heutigen Erweckung geht es darum, dass Christen, also Nachfolger Jesu, persönlich mit Gott ins Reine kommen. Wann brauchen wir Erweckung? Wir brauchen Erweckung, wenn gemeindliche Abendessen besser besucht werden als Gebetstreffen, wenn wir Jesus nicht mehr so lieben wie früher, wenn wir lieber fernsehen, als in der Bibel zu lesen und zu beten, wenn wir Zeit für Erholung und Sport haben, aber nicht für das Bibelstudium und das Gebet. Wir brauchen Erweckung, wenn wir selten an die Ewigkeit denken, wenn wir uns wenig Mühe geben, den Verlorenen, die eines Tages in der Hölle fahren werden, Zeugnis zu geben. Wenn uns die Tatsache nicht bewegt, dass über 2 Milliarden Menschen auf der Welt noch nie den Namen Jesus Christus gehört haben. Wir brauchen Erweckung, wenn unser Christentum freudlos und trocken ist. Wenn wir von Anbetung gelangweilt sind, wenn Gläubige miteinander uneins sein können und sich nicht verpflichtet fühlen, nach Versöhnung zu streben. Wenn das Wort Gottes dich nicht anzieht. Und wenn das Haus Gottes dich nicht erfreut. Wir brauchen Erweckung, wenn wir in unserem Kopf die Wahrheit kennen, die wir aber in unserem Leben nicht praktizieren. Wenn wir lieber Geld verdienen, als Geld zu geben. Wenn Menschen unterhalten werden müssen, um in die Gemeinde gezogen zu werden. Wir brauchen Erweckung. Wenn das Feuer in unserem Herzen, in unseren Ehen, in unserer Gemeinde und in der Jugend erloschen ist, dann brauchen wir Erweckung. Was heute gilt, das galt auch vor tausenden von Jahren, als dieser Psalm geschrieben wurde. Wir brauchen immer wieder Erweckung. Also singen wir und beten wir. Belebe uns wieder, Herr. Im Psalm 85 gibt uns die Grundlage für dieses Gebet. Den Chorleiter von den Söhnen Korachs, ein Psalm. Herr, du hast Gefallen gefunden an deinem Land, hast die Gefangenschaft Jakobs angewendet. Du hast vergeben die Ungerechtigkeit deines Volkes. All ihre Sünde hast du zugedeckt. Du hast zurückgezogen all deinen Grimm, hast dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Wende dich wieder zu uns, Gott unseres Heils, und mache deinen Unwillen gegen uns ein Ende. Willst du ewig zürnen? Willst du deinen Zorn wehren lassen von Generation zu Generation? Willst du nicht wieder beleben, dass dein Volk sich in dir freue? Lass uns, Herr, deine Gnade sehen und gewähre uns dein Heil. hören will ich, was Gott, was der Herr reden wird. Gewiss wird er Frieden an seinem Ansagen, seinem Volk und seinen Frommen. Doch sollen sie nicht zur Torheit zurückkehren. Fürwahr, nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit Herrlichkeit wohne in unserem Land. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Wahrheit wird sprossen auf der Erde. Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. Auch wird der Herr das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und er wird ihre Tritte zum Weg machen. Ihr Lieben, in Vers 1 bis 3 blickte der Psalmschreiber auf die großen Dinge zurück, die unser Gott getan hat. Er blickt zurück, um Kraft, Ermutigung und Inspiration zu finden. Er blickt zurück, um Gott zu preisen. So heißt es dort, dem Chorleiter von den Söhnen Korachs, ein Psalm. Herr, du hast Gefallen gefunden an deinem Land, hast die Gefangenschaft Jakobs gewendet. Du hast vergeben die Ungerechtigkeit deines Volkes. All ihre Sünde hast du zugedeckt. Ihr Lieben, dieser Mann blickte auf die großen Dinge zurück, die Gott für sein Volk getan hat. David hatte dasselbe, als er dem Riesen Goliath gegenüberstand. In 1. Samuel 17, Vers 32 bis 37 sagt David Folgendes zu Saul. Dort heißt es: Niemand lasse seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David: Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Da sagte David zu Saul: Dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn auf und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. Und diesen unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David fuhr fort: Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwens und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand der Philister retten. Wir alle können auf die großen Dinge zurückblicken, die Gott in unserem Leben getan hat. Wir können in sein Wort schauen und viele Beispiele seiner großen Hilfe sehen. Wir können auf die großen Dinge zurückblicken, die Gott in unserem eigenen Leben getan hat. Und wir können unseren Glauben aus wunderbaren Geschichten nähren, in denen Gott andere Leben berührt, Erweckung, Heilung, Befreiung und Errettung sendet. Ihr Lieben, 1910 gab es in Texas ein Erweckungstreffen unter der Leitung von Mordecai Ham. Eines Abends im Gottesdienst gab es einen Mann, der 4 Männer getötet hatte. Von dieser Nacht hätte er sich nie träumen lassen, dass Gott sich um ihn kümmern könnte. Aber während dieses Gottesdienstes wurde er von der guten Nachricht über Jesus Christus berührt. Dieser Mann war so überglücklich über die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, dass er aufstand und rief: Gerettet, gerettet, gerettet. Und Jack Schofield leitete die Musik für diese Erweckung. Und er war so bewegt von diesem Freudesausbruch, dass er diese Worte in einer Hymne verwendete, die er am nächsten Tag schrieb. So heißt es dort in einer Passage: Ich habe einen Freund gefunden, der alles für mich ist. Seine Liebe ist immer wahr. Ich liebe es zu erzählen, wie er mich hochgehoben hat und was seine Gnade für dich und mich tun kann. Wenn arm und bedürftig und ganz allein, in Liebe sagt er zu mir: Komm zu mir und ich werde dich nach Hause führen. Ewig mit mir zu leben. Gerettet durch seine göttliche Kraft, erhaben zu einem neuen Leben gerettet. Das Leben ist jetzt süß und meine Freude ist vollständig, denn ich bin gerettet, ich bin gerettet, ich bin gerettet. Ihr Lieben, Gott hat unzählige, großartige Dinge wie diese getan und er ist noch nicht fertig. Belebe uns wieder, Herr, weil wir von deiner Geschichte inspiriert sind. Punkt 2. Belebe uns wieder, Herr. Belebe uns wieder, Herr, denn wir verdienen die Hitze deines Zorns. Vers 4 bis 8. Der Psalmist blickte zuerst auf Gottes großer Güte zurück. Dann begann er in Vers 4 bis 8, sich in seiner Welt umzusehen und in seinen eigenen Herzen zu schauen. Was er sah, gefiel ihm nicht. Also schrie er zu Gott. Dort heißt es, du hast zurückgezogen, all deinen Grimm, hast dich abgewandt von der Glut deines Zorns. Wende dich wieder zu uns, Gott unseres Heils, und mache deinen Unwillen gegen uns ein Ende. Willst du uns ewig zürnen? Willst du deinen Zorn währen lassen, von Generation zu Generation? Willst du uns nicht wiederbeleben? Dass dein Volk sich in dir freut. Lass uns ja deine Gnade sehen und gewähre uns dein Heil. Ihr Lieben, dieser Psalmist rief den Herrn mit einer leidenschaftlichen, von Herzen kommenden Gebet an. Er rief nach Gottes Barmherzigkeit, nach Erlösung und Erweckung. Er schrie auf, weil er erkannte, dass wir gesündigt haben und den Zorn des allmächtigen Gottes verdienen. Du und ich verdienen den Zorn Gottes. Eigentlich hätte der uns treffen müssen. Aber er traf Jesus Christus am Kreuz. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk. Eine Frage an dich. Bist du dir deiner Sünde bewusst? Ihr Lieben, der Prophet Daniel ist einer der großen Helden des Alten Testaments. In seinem Wort sagt Gott nichts Negatives über Daniel. Interessant. Er war einer der Besten der Besten. Aber als er in Daniel 9 betete, war sich der Prophet seiner Sünde sehr wohl bewusst. Lass uns in diesem Teil vom Gebet von Daniel kurz hineintauchen. So heißt es in Kapitel 9, Abvers 4. Und ich betete zum Herrn, meinen Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der Bund und Güte deren bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und haben uns vergangen und haben gottlos gehandelt. Und wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten, von deinen Rechtbestimmungen abgewichen. Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern und zum ganzen Volk des Landes geredet haben. Bei dir, Herr, ist die Gerechtigkeit, bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tag ist, bei den Männern von Juda und den Bewohnern von Jerusalem und ganz Israel, den Nahen und den Fernen, in allen Ländern, wohin du sie vertreiben hast, wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich begangen haben. Herr, bei uns ist die Beschämung des Angesichts, bei unseren Königen, unseren Obersten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Bei den Herren, unserem Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung, denn wir haben uns gegen ihn aufgelehnt. Er hat sich nicht gegen uns aufgelehnt. Wir haben uns gegen ihn aufgelehnt. Ich habe mich gegen ihn aufgelehnt. Daniel 9, 4 bis 9. So heißt es weiter in Vers 19 in demselben Kapitel. Herr, höre, Herr, vergib, Herr, merke auf und handle, zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott. Denn dein Name ist über deine Stadt und deinem Volk ausgerufen worden. Oder anders ausgedrückt, dein Name ist über deiner Stadt Borken, Kreis Borken, und deinem Volk Deutschland ausgerufen worden. Daniel war sich seiner eigenen Sünde sehr bewusst. So war der Apostel Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 15 sagte, dies ist ein treuer und aller Annahme würdige Aussagen, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, deren Haupt ich bin. Deren Haupt Paulus ist. Paulus, ein Sünder. Sind wir nicht genauso Sünder wie Paulus? Ihr Lieben, Daniel, Paulus und alle Helden des Glaubens waren sich ihrer Sündhaftigkeit bewusst. Aber was ist mit uns? Sind wir uns unserer Sündhaftigkeit bewusst? Sind wir uns bewusst, dass wir Sünder sind? Dass wir eigentlich nichts bieten können? Dass wir vor dem allmächtigen Thron Gottes kommen können und ohne seiner Gnade, die er am Kreuz bezahlt hat, eigentlich nichts machen können? Ist uns das bewusst? Ist mir das bewusst? Ihr Lieben, auch wir brauchen leidenschaftliche, vom Herzen kommende Beicht- und Umkehrgebete. Wir müssen für uns selbst und andere zu Gott schreien, dass der Herr unsere Herzen, dein Herz und auch mein Herz zu ihm wendet. Tun wir das? Haben wir Umkehrgebete in unserem Leben? Oder ruhen wir uns aus? Ah, wir sind ja schon Christen. Ich bin ja wiedergeboren. Oh, ich gehe ja zur Gemeinde. Aber die Gemeinde wird uns nicht retten. Christus hat uns gerettet. Irgendwann wird das alles vergehen. Spätestens, wenn Offenbarung eintritt, ist das alles nicht mehr da. Ist uns das bewusst? Wir sind nicht ewig auf Erden, wir sind Gäste hier auf Erden. Nur ein Gast. Ist uns das bewusst? Wir müssen für uns selbst und andere zu Gott schreien. Machen wir das im Gebet? Tut uns das weh, wenn Menschen, die nicht an Christus glauben, verloren gehen und in den direkten Weg in die Hölle fahren? Tut uns das weh? Schmerzt unser Herz? Fallen Tränen? Oder ruhen wir uns aus? Ah, ich bin ja gerettet. Hauptsache, mir geht's gut. Und der Rest der Welt. Aber es ist Realität. Himmel, Hölle. Es gibt kein Zwischendrin. Entweder bist du heiß oder du bist kalt. Es gibt kein lauwarm. Die lauwarm wird der Herr ausspucken, sagt die Schrift. Der Offenbarung. Bist du heiß oder bist du kalt? Die Frage musst du für dich selbst beantworten. Der Greg Buchner fragte mal, kennst du die Qual, das Richtige zu tun? Hast du dir jemals versprochen, dass du niemals etwas sagen oder tun würdest, nur um es herauszuplatzen oder es trotzdem zu tun? Hast du jemals gedacht, ich kann mich nicht ändern, ich werde immer so handeln, ich werde immer so bleiben, wie ich bin? Bist du in der Falle getappt, dich mit anderen zu vergleichen? Hast du jemals gedacht, zumindest bin ich nicht wie dieser Typ auf der Straße oder zumindest bin ich nicht wie der Typ, der rechts neben mir sitzt oder links neben mir sitzt, gerade hier in diesem Gemeindesaal? Hast du dich über deine Fehler und Unzulänglichkeiten getröstet, indem du deine Liste mit den offensichtlich großen Sünden anderer gemacht hast? Hast du mitten im Vergleich mit anderen jemals verzweifelt die Hände hochgeworfen und gesagt, ich bin nicht wirklich gut? Ihr Lieben, wenn wir uns selbst überlassen sind, können wir nicht alle Änderungen vornehmen. Aus uns kommt keine Veränderung. Alleine können wir nichts tun. Hey, seien wir mal ehrlich. Unser Leben liegt außerhalb unserer Kontrolle. Dein Leben liegt außerhalb deiner Kontrolle. Ist dir das bewusst? Plan doch 20 Jahre weiter. 10 Jahre, 5 Jahre, 3 Jahre, 1 Jahr, ein paar Monate. Hast du die Kontrolle über dein Leben? Ich glaube nicht. Habe ich die Kontrolle über mein Leben? Nein, habe ich nicht. Aber oft tun wir so, als hätten wir die Kontrolle über unser Leben, über mein Leben. Aber ist das mein Leben? Ist es mein Leben? Nein. Es ist das Leben Gottes, was Gott uns, was er dir und mir geschenkt hat. Das Leben sollte unter seiner Kontrolle sein und nicht unter meiner Kontrolle. Also müssen wir zum Herrn um die Hilfe schreien, die wir brauchen. Belebe uns wieder, Herr, denn wir verdienen die Hitze deines Zorns, der Zorn Gottes. Wir verdienen ihn, Mann. Ist uns das bewusst? Jeder Einzelne, der hier sitzt, ich, der hier stehe, verdiene den Zorn des allmächtigen Gottes, der ans Kreuz gegangen ist auf Golgatha, der ausgepeitscht wurde, der dann dort hang, blutend. Hey Leute, kurz davor, im Garten Gethsemane, er betete, was ist passiert? Er hat Blut und Tränen geschwitzt. Dieser Mann. Und woran dachte er? An dich und an mich dachte er. Und dann hing er dort am Kreuz. Und nicht nur eine kurze Zeit. Dann hing er dort. Seine Lungen haben sich mit Wasser gefüllt, als er dort hang am Kreuz. Die Nägel haben ihn durchbohrt. Rechts und links. Und in seinen Füßen. Sie haben ihn eine Dornenkrone aufgesetzt. Du, der du bist, der König der Juden. Was haben sie geschrien, als er am Kreuz war? Oh, wenn du Gottes Sohn bist, dann rette dich doch selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, komm herunter. Ist uns das bewusst, dass der allmächtige Gottes seinen Thron verlassen hat, seine Herrlichkeit verlassen hat, um auf die Erde zu kommen, um auf diese sündige Welt zu kommen, die eigentlich schon tot ist. Nur damit wir heute leben können, ist uns das bewusst? Kommen wir zu Punkt 3. Belebe uns wieder, Herr. Denn wir sind offen für dein Reden. Wir müssen offen sein für das, was Gott uns sagen möchte. 7-mal im Buch der Offenbarung rief Jesus, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Will Gott zu uns sprechen? Nochmal, wird Gott zu uns sprechen? Ja. Natürlich wird er das tun. Gott wird sicherlich durch sein Wort zu uns sprechen. Aber die Frage ist, wollen wir ihn wirklich hören? Vers 85, in Kapitel 85, Vers 9 heißt es, hören will ich, was Gott, was der Herr reden wird. Gewiss wird er Frieden ansagen seinem Volk und seinen Frommen, doch sollen sie nicht zur Torheit zurückkehren. Wisst ihr, Jurjewitsch Lütken wollte wirklich von Gott hören. Als ich seine Geschichte hörte, diente er dem Herrn als Pastor in Sibirien. Aber Lütken wuchs im Haus von einem Atheisten auf. Seine Eltern waren kommunistische Professoren an einer der Universitäten in der alten Sowjetischen Union. Während seiner Teenagerjahre begann er mit vielen spirituellen Fragen zu kämpfen. Als ihm die Kommunisten sagten, es gebe keinen Gott, begann er an ihn zu zweifeln. Also begann er nach Lesematerial zu suchen, wo er die Antworten finden konnte. Die einzigen Bücher über Religion in einer öffentlichen Bibliothek waren atheistisch. Aber wisst ihr was? Gerade diese atheistischen Bücher zitierten oft das Wort Gottes. Ich meine, wie heftig ist das? Worte aus der Bibel. Aber um diese zu verspotten und zu widerlegen. Seine größte Entdeckung war eine Reihe von Enzyklopädien über den Atheismus. Es war mit Bibelversen gefüllt und er schrieb jeden einzelnen von Hand ab. Gott sprach durch diese Verse zu ihm und es dauerte nicht lange, bis er auf Jesus vertraute und Gott bat ihm, seine Sünden zu vergeben. Ihr Lieben, Gott sprach sicherlich zu Jurjewitsch und er wird sicherlich zu uns sprechen. Er wird zu dir sprechen und er wird auch sicherlich zu mir sprechen. Aber wir müssen bereit sein zu hören, was Gott uns zu sagen hat. Herr, belebe uns wieder, denn wir sind offen, von dir zu hören. Sind wir das? Sind wir offen, von ihm zu hören? Oder sind wir offen, auf unserem eigenen Ich zu hören? Ist es, Herr, mein Wille soll geschehen? Oder Herr, dein Wille soll geschehen? Kommen wir wieder zum Garten Gethsemane. Jesus. Er stand kurz davor, ans Kreuz zu gehen. Er hat unglaubliche Schläge kassiert. Sie haben ihn verprügelt. Er hat geblutet am ganzen Körper. Was hat er da gesagt? Herr, nicht mein Wille soll geschehen. Was heißt das? Es tat unglaublich weh. Aber trotzdem sagt er, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen, Herr. Herr, belebe uns wieder, denn wir sind offen, von dir zu hören. 4, Verse 10 bis 11. Belebe uns wieder, Herr, denn niemand kann uns so helfen wie du. Ihr Lieben, in Vers 10 und 11 schaut der Psalmist auf den Herrn, um die Hilfe zu finden, die er dringend braucht. Und er gab dieses Zeugnis. Für wie wahr, nahe ist dein Heil denen, die ihn fürchten, damit Herrlichkeit wohnt in unserem Land. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Diese Angst, über die er in Vers 10 sprach, ist die richtige Art von Angst, den allmächtigen Gott demütige Ehrerbietung zu erweisen. Gottes Errettung ist jedem nahe, der sich ihm in demütiger Ehrfurcht zuwendet. Aber seine Errettung ist nur nahe, denn in Vers 12, wenn sich Gnade und Wahrheit begegnet, Gerechtigkeit und Frieden sich küsst. Ihr Lieben, dort steht, Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Okay, was ist Gnade und Wahrheit? Hey, die sichere Wahrheit ist, dass wir, dass du und dass ich den Zorn Gottes reichlich verdienen. Reichlich. Wir haben es nicht verdient, hier zu leben. Wir haben es nicht verdient. Wo könnte diese Wahrheit mit dieser Gnade zusammentreffen? Wo? Die wir dringend von Gott brauchen. Nur am Kreuz Jesu Christi. Und dann heißt es, und Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Wo könnte Gottes unerreichbare Gerechtigkeit nahe genug kommen, um uns mit ewigem Frieden zu küssen? Nur am Kreuz Jesu Christi. Jesus starb am Kreuz, um die Strafe für all unsere Sünden auf sich zu nehmen. Jesus starb, damit wir ewig leben können, indem wir auf den auferstandenen Retter vertrauen. Belebe uns wieder, Herr, denn niemand kann uns so helfen wie du. Punkt 5. Belebe uns, denn du bist unsere sichere Hoffnung für die Zukunft. In Vers 12 bis 14 begann der Psalmschreiber, sich auf eine äußerst hoffnungsvolle Zukunft zu freuen. Denn dort steht geschrieben, Wahrheit wird sprossen auf der Erde, Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel. Auch wird der Herr das Gute geben und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen und er wird ihre Tritte zum Weg machen. Geschwister, ohne Jesus gibt es keine wirkliche Hoffnung. Ausrufezeichen. Nicht aus dir kommt die Hoffnung und auch nicht aus mir kommt die Hoffnung. Nur aus Jesus Christus allein kommt die Hoffnung. Aber wir können sicherlich auf Gottes Güte und Wahrheit hoffen. Wir können hoffen, dass er unsere Seelen, unsere Familien und unsere Nation Erweckung schenkt. Lieben, 2. Chronik 7,14 ist eines meiner Lieblingsverse. Dort steht, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt wird, sich demütigt und betet und mein Angesicht sucht, und sich von seinen bösen Wegen abwendet, dann werde ich vom Himmel her hören und ihr Land, Deutschland, heilen. Nochmal, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt wird, jetzt hört genau hin, sich demütigt und betet und mein Angesicht sucht, und sich von ihren bösen Irrwegen abwendet. Erst dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und das Land Deutschland heilen. Ihr Lieben, wie weit würde Gott gehen, um zu vergeben, zu helfen und zu heilen? Wie weit würde Gott gehen? Bis zum Kreuz. Bis zum Kreuz würde dieser Gott, Jesus Christus, der einzig wahre, der Himmel und Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat, gehen. Um zu vergeben, zu helfen und zu heilen. So weit ist Jesus für dich und auch für mich gegangen. Ist uns das bewusst? Ist uns das bewusst? Während der Depressionstage von 1932 machte sich eine kleine Gruppe christlicher Geschäftsleute große Sorgen über den geistlichen und moralischen Verfall in ihrer Stadt. Genau. Sie glaubten, dass die Situation eine umfassende evangelistische Anstrengung erforderte. Und sie baten die Predigtvereinigung, einen Kreuzzug abzuhalten. Aber die Prediger lehnten ab. Sie waren enttäuscht, hatten aber dennoch das Gefühl, dass Gott etwas Großes tun wollte. Da sie nicht wussten, was sie sonst tun sollten, beschlossen sie, einen Gebetstag einzuberufen. Alle, die konnten, wurden gebeten, an einen ruhigen, bewaldeten Ort am Stadtrand zu kommen und den Tag damit zu verbringen, auf den Herrn zu warten. Ihr Lieben, 29 Personen sind dieser ersten Einladung gefolgt, während sie fasteten und während sie beteten. Wurde ihr Glaube stärker. Sie beteten, dass Gott ihre Stadt eine Erweckung schicken möge, dass sie sich über den Staat und bis ans Ende der Erde ausbreiten würde. Sie waren durch das Gebetstreffen so gesegnet, dass sie in den folgenden Monaten weitere abhielten. Diese Gebetstreffen fanden auf der Milchfarm von Frank Graham statt. Er teilte die Sorge der Geschäftsleute um eine Wiederbelebung. Und Frank war besonders belastet für eines seiner eigenen Kinder, ein Teenager, der sich mit Gott auseinandersetzen musste. Nach viel Gebet, viel Arbeit und vielen Rückschlägen begann die Erweckung 2 Jahre später. Mordechai Ham war auch der Prediger in dieser Erweckung und viele Menschen wurden errettet. Eines Abends kamen 2 Teenager durch die offene Zelttür. Sie sahen sich einen Moment um und sahen keine Plätze, also drehten sie sich um zu gehen. Aber hinter ihnen war ein Platzeinweiser, der fragte: Was ist los, Jungs? Als sie ihm sagten, nahm er sie in den Arm und sagte: Folgt mir, ich werde euch ein paar Plätze besorgen. Und er tat es. Am nächsten Abend kamen diese beiden Jungen zurück. Und am nächsten und auch am nächsten. Bevor die Woche zu Ende war, gingen die beiden Jungen den Gang entlang und beteten darum, Jesus Christus als Retter und Herrn anzunehmen. Einer dieser Teenager war Frank Grahams Sohn, Billy Graham. Was für großartige Dinge geschahen danach. Bei dem Billy Grahams Kreuzzug wurden Tausende und Abertausende anderer Menschen gerettet. Ihr Lieben, denkt ihr, Gott ist fertig? Denkt ihr, Gott ist fertig? Dass der Zug schon abgefahren ist? Dass es keine Erweckung mehr geben wird? Bitten wir Gott, es noch einmal zu tun. Hoffen wir, dass er es tut. Lasst uns beten, dass er uns wiederbelebt. Dass Erweckung in unseren Gemeinden geschieht. Sei es in Borken oder auch in der Umgebung. In ganz Deutschland. Dass Erweckung geschieht. Lass uns auf die Knie gehen, denn je tiefer der Schmerz, desto tiefer geh auf die Knie. Es ist Zeit für Erweckung. Der Herr möchte Erweckung schenken. Die Frage ist aber, möchten wir das? Amen.